Danke, dass du freie Bahn hast. Danke, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen weich und empfangsbereit machst. Danke, dass jetzt nichts wichtig ist. Was vorher war und was nachher kommen wird, ist jetzt nicht wichtig. Was jetzt zählt, ist deine Gegenwart. Und dass du ein lebendiger Jesus bist, ein redender Jesus und ein handelnder Jesus. Und alles, was du tust, dein Reden und dein Handeln, bringt Leben hervor. Zoe-Leben. Neues, ewiges Leben. Das tust du auch jetzt hier mitten unter uns. Und für alle, die live zugeschaltet sind oder die diese Botschaft irgendwann online nachhören, danke dafür. Amen. Amen. Dankeschön. Moin, moin. Herzlich willkommen im Schwabenland. Den Gästen der Gemeinde, die ihr online dazugeschaltet seid. Kommt ein Mann zur Friedhofsverwaltung und sagt, ich würde gerne eine große, geräumige Grabkammer mieten. Okay, der Typ von der Friedhofsverwaltung setzt einen Vertrag auf. Und dann sagt der Gast, der Vertrag behält nur eine Klausel. Ich miete das Grab nur übers Wochenende. Manchmal braucht es, ne? An einem Wochenende kann eine Menge passieren, oder? Ihr Lieben, eins der längsten Kapitel im Neuen Testament ist es aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Knapp 60 Verse. Ihr freut euch jetzt total auf diesen Text, ne? Wow! Ich lese uns wirklich da, wo es auf den Punkt kommt, nur den Vers 14. 1. Korinther 15, Vers 14. Es gibt wirklich manchmal Verse in der Bibel, die sind on point. Die bringen es auf den Punkt. Wenn du manchmal denkst, boah, in diesem ganzen Kapitel, der Paulus kann ja argumentieren. Dankeschön. Manchmal bringen ganze Kapitel oder manchmal ein ganzes Buch der Bibel nicht so viel Erleuchtung wie manchmal so ein Kernvers. Stimmt das nicht? Kennt ihr das auch? Dass wenn ihr die Bibel lest und auf einmal springt euch so ein Vers an und dieser Vers 14 aus dem 1. Korinther 15, das ist so ein Vers, hast du den? Alles klar. Nach Hoffnung für alle. Wäre aber Christus nicht auferstanden, sollte unsere ganze Predigt, sagt Paulus, und ich kann das auf heute beziehen, meine Predigt, keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Darum geht es in diesem ganzen Auferstehungskapitel. Und darum geht es, diese Botschaft heißt Ostern wirklich verstehen. Und diese Botschaft ist auf den Punkt. Ihr Lieben, wir kommen gerade von dieser Passionswoche. Wir haben sein Leiden und Sterben gefeiert. Und nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, wird ja in den Evangelien berichtet, dass sie seinen Leichnam vom Kreuz herunternahmen und legten ihn in das unbenutzte Grab eines reichen Mannes. Und die Gräber des Nahen Ostens sind ja ganz anders als unsere Gräber. Wir legen unsere Toten in Holzkisten und dann so 2 Meter in die Erde. Und im Nahen Osten sieht das ja ganz anders aus. Sie haben da so Höhlen oder Löcher in Berge gegraben. Und es hat eher so eine Art von einer wirklich begehbaren Grabkammer, eine Art Mausoleum. Und das ist dann oft für die ganze Familie so eine Gruft. Und diese Kammern wurden von einem großen Mühlstein verschlossen. Da brauchtest du zwischen 10 und 20 Leuten, je nachdem wie groß dieser Mühlstein war, um den zu bewegen. Also, das ist schon heftig. Deshalb hatten die Frauen ja auch Sorge, wer wird uns den Stein abrollen, als sie dahin kamen. Ich finde das wirklich interessant, dass die religiösen jüdischen Führer, nachdem sie Jesus gekreuzigt hatten und er tot war, immer noch Angst hatten, dass irgendetwas passieren könnte. Ja, kein Wunder, sie waren ja Augenzeugen von vielen Wundern, die man nicht anders erklären konnte. Die waren ja teilweise dabei gewesen. Und sie waren bei diesen Momenten dabei, da war die ganze Elite der jüdischen religiösen Führung dabei, als dann während der Kreuzigung diese unerklärbare Finsternis hereinbrach, zur Mittagszeit. Übernatürlich. Und dass im Moment seines Todes ein heftiges Erdbeben losbrach und sogar in ihrem Tempel, in ihrem Allerheiligsten, der Vorhang von oben nach unten zerriss, sodass das Heiligtum das Allerheiligste freigelegt war. Es gibt viele einzigartige geschmückte Gräber. Zum Beispiel das vom Propheten Mohammed. Es soll eins der schönsten Gräber sein. Aber wisst ihr, was am schönsten am Grab Jesu ist? Dass es leer ist. Was nutzt dir das schönste Grab verziert und da liegen die Knochen drin? Das Schönste am Grab von Jesus ist, dass es ein leeres Grab ist. Das macht es so einzigartig. Und in der ganzen Weltgeschichte ist noch nie etwas passiert, was am Grab Jesu passiert. Ich meine nicht nur die Auferweckung, sondern was vorher passiert war, aus der Furcht und Angst von den religiösen Führern. Sie haben nämlich die Römer gebeten, weil sie nicht die militärische Macht hatten. Du musst dieses Grab bewachen lassen. Das Grab von Jesus war das einzige Grab, an dem nicht eine Ehrenpatrouille, es gibt ja manchmal so von so bei Königshäusern oder bei Schützenvereinen, da halten die Ehrenwache am Grab. Kennt mancher ja. Aber noch nie hat es ein Grab gegeben, aus dem man aus Gründen der Angst Soldaten dahingestellt hat, damit dieser Jesus ja nicht aus diesem Grab herauskommt. Das ist schon krass. Ihr Lieben, es geht heute und hier bei dieser Botschaft von Ostern, der Auferstehung, um das Wesentliche, um das Zentrale, was das Christentum überhaupt ausmacht. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Dann könnte ich jetzt hier aufhören, wir könnten nach Hause gehen, ihr braucht nicht mehr beten, wir brauchen nicht mehr die Bibel lesen. Macht keinen Sinn, ne? Wenn er nicht auferstanden wäre. Und komisch, dass manche Leute sich wünschen, der wäre nicht auferstanden. Wieso wünschen sich das manche Leute? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind alle Menschen noch in ihren Sünden. Wir auch. Dann gäbe es keine Chance auf ewiges Leben. Es gäbe keine Hoffnung. Wieso wünschen sich das manche Leute? Ist doch schrecklich, die einzige Hoffnung aufzugeben. Vor einigen Jahren trafen sich weltweit führende Historiker zu einer interessanten Tagung, um eine Liste zusammenzustellen, von der ihrer Meinung nach wichtigsten Ereignissen in der Weltgeschichte. Die Top 100. Also die 100 wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Und dann wurden da so Sachen aufgelistet, wie zum Beispiel die Erfindung der Druckerpresse. Gutenberg, ganz wichtig. dann wurden so Sachen da reingeschrieben wie die Entwicklung des Flugzeugs oder die Entdeckung Amerikas. Interessanterweise fanden sie das Leben von Jesus immerhin noch so wichtig, dass er, wer weiß es, den 4. Platz in dieser Liste der wichtigsten Ereignisse der gesamten Weltgeschichte erhielt. Nun ja, es ging ja um das Leben. Und aber das, worum es dann eigentlich ankommt, worauf es eigentlich ankommt, sein Sterben und seine Auferstehung, wird da gar nicht erwähnt. Und wenn Jesus nur gelebt hätte unter uns und diese tollen Lehren verbreitet hätte, ein paar tausend Menschen geheilt hätte, und wenn er dann gestorben wäre, ja, dann wäre vielleicht die Platz Nummer 4 okay. Gibt ja viele andere gute Lehrer und Philosophen, die gute Vorbilder oder so gewesen sind. Aber worin sich unser Herr Jesus Christus von allen anderen unterscheidet, ist einmal sein Leiden und Sterben für uns am Kreuz. Das passiert für uns. Und absolut unnachahmlich, dass er von den Toten zurückkehrte. Und das wäre dann absolut Platz 1, weil das hat noch keiner gebracht. Und das wird auch nie einer bringen, von den Toten zurückzukommen. Das englischsprachige Newsweek-Magazin, und es ist eins der meistgelesenen Nachrichtenmagazine der Welt, ist nicht gerade verschrien, ein sehr prochristliches Blatt zu sein. Und es wird gerne aus unseren deutschen Magazinen wie Spiegel, Stern und Fokus daraus zitiert. Und sie haben einmal, sie machen das ja ähnlich wie in den deutschen Magazinen auch, und wird immer so, entweder um die Weihnachtszeit oder Osterzeit, werden immer mal Artikel über Jesus veröffentlicht. Und da hat es mal einen interessanten Artikel in der Newsweek gegeben. Wie gesagt, das ist jetzt keine Predigt, das ist nicht eine Kirchenzeitung, das ist Newsweek, die meistgelesene Zeitung dieser Welt. Und da steht, der auferstandene Christus ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Bumm. Der erste Satz schon, on point, Volltreffer, der erste Satz schon. Dann heißt es, das Geheimnis, ohne das wohl heute keine Kirche mehr real existieren würde und ohne dass es keine Hoffnung auf das ewige Leben geben würde und keine Begegnung, die heute Menschen mit ihm erleben könnten. Keine andere historische Person ist jemals zuvor mit dem Anspruch aufgetreten, von den Toten auferstanden zu sein. Es ist dieser Anschein des auferstandenen Christus, der die Flamme des christlichen Glaubens immer wieder entzündet. Es ist eben nicht der hohe moralische Anspruch der Bergpredigt gewesen, welche die ersten Christen befähigte, das damalige römische Weltreich zu erobern, sondern immer und immer wieder der Glaube daran, dass Jesus lebt. Wow! Newsweek-Magazin. Säkulare Zeitschrift, nicht verschrien, prochristlich zu sein. Ist der Hammer, oder? So klare Botschaft kommt nicht von manchen Kanzeln in unserem Land, stimmt's? Das ist heftig. Also Ostern, das ist alles andere als eine angestaubte Gedenkfeier für irgendeinen religiösen, hervorragenden Führer, der mal zu Anno dazu mal gelebt hat. Hey, Ostern ist ein Oh Happy Day Feiertag, ja, weil wir reden hier von einer lebendigen Person, die war wirklich tot und dieser Jesus ist auferstanden, er lebt, er redet, man kann ihm begegnen. Manche von uns wissen, wovon ich rede, stimmt's? Der redet, man kann ihm begegnen. Und dieser Jesus lebt heute. Und diese feste Überzeugung teilen wir mit circa aktuell 2,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Das ist die größte Anzahl, wenn du so eine Hitliste von Weltreligionen machen würdest, das Christentum ist on top. 2,5 Milliarden. Die Moslems sind dabei aufzuholen, sind aber erst bei 2 Milliarden. Also da muss noch ein bisschen was dazukommen. Die historischen Aufzeichnungen über Jesus verbürgen, dass er sich vielen Menschen nach seinem Tod wieder lebendig gezeigt hat. Einmal sogar einer Menschenmenge von über 500 Personen. Es gibt dann immer diese Halluzinationstheorie und Experten sagen, ein einzelner Mensch kann halluzinieren. Es gibt keine Gruppenhalluzination. Das gibt es nicht. Das ist nicht existent. Und ich bitte jetzt mit euch, ich bitte euch jetzt mal ein bisschen mit aktiv zu werden. Nichts ist schlimmer, als wenn du da hockst und so, oh, gleich esse ich den Braten und dann sei nicht so abgelenkt. Komm mal mit, sei mal aktiv dabei und jetzt versetz dich mal in die Personen hinein, in die Menschen, die zur Zeit von Jesus ihn fälschlicherweise angeklagt haben, ihn gefoltert haben und dann getötet haben am Kreuz. Grausam. Versetz dich mal in den Gefühlszustand am Auferstehungssonntag. Sie haben gedacht, das Problem ist beseitigt. Jetzt versetzt euch in Menschen wie Pilatus, in Kaiphas, die ganze religiöse Führungselite der Juden, die die Massen aufgepeitscht hatten, Streit mal gegen ihn. Wir wollen ihn nicht, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kreuzigt ihn, wir haben die Massen, den Pöbel aufgehetzt. Steht ganz klar bezeugt. Und jetzt versetz dich mal emotional in die Lage dieser Menschen. 3 Tage nach dieser grausamen Hinrichtung am Kreuz, die, wenn wir diese Personen wären, die wir als Augenzeugen miterlebt haben und gewusst haben, dieser Jesus war mausetot. Versteht ihr? Nicht eine Theorie, der lebte noch und kam dann da raus. Die waren dabei. Die wussten, dieser Jesus, it's over. Die haben anders als Jesus es sagte. Jesus hat ja gesagt, it's finished. Also sein Werk. Die haben gedacht, he is finished. Der ist am Ende. Versteht ihr? Das haben die gedacht. Und jetzt versetze ich mal in diese Lage. Stell dir das doch mal vor. Die hören plötzlich ein Gerücht, Ostersonntag, dass dieser Jesus angeblich aus dem Grab herausgekommen und entkommen wäre und dass er jetzt in der Stadt Jerusalem umherläuft und wieder mit Menschen redet und was macht und sie lehrt. Ich glaube, die Gefühlslage dieser Person kann man nur mit extrem starker Gänsehaut beschreiben. Das war gruselig. Könnt ihr euch das denken? Wenn du den umgebracht hättest. Ich glaube, die haben nicht gut geschlafen. Wir müssen uns nur mal vorstellen, was da in Jerusalem los gewesen sein muss. Ich habe das ja letzten Sonntag zum Palmsonntag gesagt, da waren dann, weil sie das Passafest ja feiern wollten, es wird berichtet von Historikern, ca. 2 bis 2,5 Millionen in und um Jerusalem. Und wenn man schon dachte, da war was los beim Empfang von Jesus, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt da abging? Laufend Breaking News, immer wieder neue Nachrichtenmeldungen. Ja, die Herolde, die sprangen nur umher von Spiegel, Stern und Fokus und Wild am Sonntag, die sprangen alle hin und her. Und die Nachrichten, die haben sich überschlagen. Grab ist leer. Jesus ist weg. Jesus wurde da in Jerusalem gesehen. Dann kommt, Jesus wurde schon wieder gesehen, dann war er da in Jerusalem. Und ihr müsst das jetzt historisch verstehen, die erste Bemerkung, die ich jetzt mache, von wem? Naja, zuerst haben sie, wer hat ihn denn gesehen? Ach, ein paar Frauen. Ihr wisst historisch, ne? Den haben ja nur ein paar Frauen gesehen. Das war ja damals so. Und Frauen, die zählen ja nicht besonders. Das war damals wirklich so. Ach, wenn das mal, Frauen, die sind ja hysterisch und die muss man nicht ernst nehmen. Und dann kam Meldung, oh, Männer haben den auch gesehen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hey, dann wird er wieder gesehen. Dann wird gesagt, von den Jüngern wurde er gesehen. Eine ganze Massengruppe von über 500 Personen hat den gesehen. Breaking News, die Nachrichtenlage überschlägt sich. Und jetzt versetzt euch in die Lage dieser schuldigen Menschen. Als Jesus am Kreuz hing, waren sie genüsslich da und rieben sich die Hände und verspotteten den Herrn Jesus Christus und sagten, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach mal ein Wunder. Dann zeig das mal, dann demonstriere das mal, demonstriere deine Macht, steig doch einfach vom Kreuz herab und beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Der blieb erstaunlicherweise völlig ruhig. Und ich weiß nicht, wie dir und mir es gegangen wäre. Wir hätten mehr Power als alle Avenger zusammen. Versteht ihr? Mehr als alle. Egal, wen du da nimmst, ja. Mehr Power geht nicht im ganzen Universum. Ich glaube, wir hätten doch gezuckt, ne, ob wir nicht mal eben so die Nägel. Und dann wären wir schön demonstrativ langsam runtergeschwebt. Stimmt's nicht? Jesus hat auf diesen kurzen Show-Moment verzichtet, weil er hatte einen viel besseren Joker in der Hinterhand. Amen? Er wusste, hat es den Jüngern immer wieder gesagt und die verstanden, hä? Wie bei den Stieß, ne? Hä? Kennt ihr den Film? Willkommen bei den Stieß. Mal gucken, dann versteht ihr das. Guckt euch den Film, dann könnt ihr lachen. Hä? Die Stieß. Immer wenn die nichts kapieren, kommt, hä? Bahnhof, würden wir sagen. Jesus wusste, dass er vom Vater auferweckt würde. Und wenn nicht, dann wäre mächtig etwas schiefgelaufen. Denn er durfte Jesus nur dann auferwecken, wenn Jesus das sündlose Opferlamm geblieben ist. Wenn er nie einen Fehler begangen hat. Und was haben die ganzen Feinde über ihn gesagt? Wir konnten ihn nie an der Lüge überführen. Sie mussten falsche Zeugen kaufen. Stimmt's nicht? Jesus wurde niemals dabei gesehen, erwischt er irgendwas, dass der was Böses getan hat. Er hat nie was Böses getan. Jesus wusste es, in dem Moment, wo er starb, wusste er, die Mission ist erfüllt, es ist vollbracht, ich habe nicht gesündigt. Und deshalb kann ich das Minus der Menschen auf mich nehmen und ihnen mein Plus geben. Deshalb werde ich auferweckt. Niemand konnte verhindern, dass Jesus zurückkam. Niemand von den Juden, niemand von den Römern, die ganze jüdische Elite nicht, der Hohepriester nicht der römische Gouverneur Pilatus, nicht die schwer bewaffnete römische Legion, überhaupt kein Mensch und auch kein Teufel. Amen? Niemand konnte Jesus daran hindern, aus dem Grab herauszukommen. Und Jesus hat das immer wieder vorher prophezeit. Dieser Satz, es wird ja oft immer so viel zitiert und rezitiert aus dem Film, den der Arnie Schwarzenegger beim Terminator spricht. I'll be back. Ich komme wieder. Der trifft wohl eher auf Jesus zu, oder? I'll be back. Ich komme wieder aus dem Grab und er kommt einmal auch in Herrlichkeit wieder. Amen? I'll be back. Wenn du dir nichts merkst, merk dir diesen Satz. Der traf zu und er trifft auf Jesus immer noch zu. Wenn ihr euch jetzt in die andere Gruppe reinversetzt, da gehören ja so manche unter uns dann doch dazu, die Gruppe der Gläubigen, der Nachfolger, der Jünger. Könnt ihr euch vorstellen, welche Achterbahn der Gefühle sie in diesen Tagen, in diesen wenigen Tagen durchlebt haben, wo sie dachten am Palmsonntag, ja, jetzt übernimmt er die Macht und wir teilen uns die besten Ministerposten auf. Dann merken sie, oh, der wird abgelehnt, der wird gefoltert, der wird getötet. Ich weiß nicht, könnt ihr euch diese Erleichterung vorstellen, nachdem sie ihr diese Faktenlage auf einmal realisieren, der Meister, dem wir unser ganzes Leben hingegeben haben, dem wir 3,5 Jahre gefolgt sind, ihm geglaubt haben und von dessen Hinrichtung, grausame Hinrichtung, wir Augenzeugen waren, wir waren versteckt, aber wir haben das irgendwo von Ferne so mitgekriegt, Da war doch in ihnen jegliche Hoffnung erstorben. Und als sie dann realisierten, 3 Tage später, wow, jetzt fällt es uns wieder ein, das hat der doch gesagt. Der hat doch gesagt, ich muss leiden und sterben und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Auf einmal kam das alles wieder in ihre Erinnerung. Und da war Party, glaubt ihr? Ich glaube nicht, dass es so wie in manchen von unseren Gottesdiensten. Jesus ist auferstanden, zur Kenntnis genommen. Leute, der lebt wirklich. Und wir benehmen uns manchmal, als ob immer noch Karfreitag ist. Und ob Jesus tot wäre und sich nichts verändert hätte. Ihr Lieben, was bedeutet 2000 Jahre später, dass für Menschen wie uns heute hier in Göppingen, dass Jesus lebt? Was bedeutet das? Hat jemand eine Idee? Wüsste jemand was, was das bedeutet?
Es bedeutet, dass ich ein Kind im Himmel habe.
Ja, Amen. Manche würden vielleicht sagen, ist doch schön, ihr habt einen Feiertag mehr in Deutschland. Tja, was bedeutet das? Ich habe eine sehr spannende Idee. Es bedeutet, und wenn wir nicht nur unsere Versammlung hinnehmen, es mag vielleicht auch einige zutreffen, aber es trifft auf die Mehrheit der Menschen auf jeden Fall zu. In einer bestimmten Art und Weise ist Jesus Christus heute noch immer den Verhören und Verhandlungen der Menschen ausgesetzt. Spannender Gedanke, oder? Wenn Menschen anfangen, sich mit Jesus und seiner Geschichte, seinem Leben, seinem Leiden, seinem Sterben und der Frage der Auferstehung auseinanderzusetzen, dann fangen sie an, in ihrem Kopf und in ihrem Herzen Verhandlungen zu führen. Jesus, wer bist du? Aber ich glaube das nicht so ganz. Ich glaube, du bist nur ein Mensch. Und wieder wird über Jesus geurteilt. Und Jesus hält das aus. Und wieder sitzt dieser Jesus auf der Anklagebank, wie vor 2000 Jahren. Ich weiß noch, als ich diesen heftigen Jesus-Film von Mel Gibson gesehen habe, Die Passion Christi. Den habe ich alleine im Kino gesehen. Zuerst wollte ich mit anderen hingehen und ich war froh, dass ich alleine da war. Denn in dem Moment, wo die Szenen gezeigt wurden, wo die jüdische Priesterelite ihn zu Pilatus brachte und er dann gegeißelt wurde und gekreuzigt wurde, da kam in mir ein Wut und ein Hass und ein Zorn hoch gegen diese führende jüdische Elite und gegen diese Römer. Ich dachte, wie könnt ihr nur meinen Herrn so leiden lassen und sterben lassen? Und auf einmal sprach der Heilige Geist mitten in diesem Kino und sagte Folgendes: Nicht die Juden und nicht die Römer haben mich ans Kreuz gebracht, sondern du mit deiner Sünde. Und ich habe mich gefreut, weil ich habe einen Männerkreis damals gehabt von 16 Männern. Ich war froh, dass ich alleine in dem Kino war. Ich habe gedacht, das Universum zeigt auf mich. Ich bin schuld. Wie wenn so ein Scheinwerferlicht ins Kino, so ein Spot auf dich. Der da ist schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich habe die Klappe im Boden gesucht, dass ich versinken könnte. Ich bin schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und wie viele Menschen sind heute da, die das nicht verstanden haben, sondern die Jesus auf die Anklagebank setzen und sagen, warum lässt du das zu? Wieso ist das und das so? Und Jesus, wer bist du überhaupt? Mach doch mal ein Zeichen und Wunder. So funktioniert das nicht. Das hat damals nicht funktioniert und es wird heute auch nicht funktionieren. Aber im Inneren führen so viele Menschen in ihrem Gehirn, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, Diskussionen, Verhandlungen, und verhöre mit Jesus durch, unter dieser Frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Jesus, wer bist du eigentlich? Und ich kann nur wieder sagen, und Jesus lässt das zu, ganz bewusst. Denn er möchte, dass jeder Mensch begreift, dass er für alle Menschen auf diese Erde gekommen ist, weil alle gesündigt haben. Er ist für alle gekommen. Und dass ihn alle erkennen als den Sohn Gottes und Retter aller Menschen. Und ich habe jetzt noch mal was ganz Proaktives mit euch vor. Meine Frau und ich, wir lieben ein gemeinsames Filmgenre haben wir, wo wir sagen, wow, das finden wir faszinierend, das gucken wir immer gerne, so richtig gute Gerichtsthriller oder richtig gute Anwaltsserien. Kennt ihr den Film zum Beispiel Die 12 Geschworenen? Leute, unbedingt angucken. Wir lieben das, wenn dann die Frage, du weißt es nicht, es wird dann nicht dargestellt in dem Film, ist der jetzt schuldig oder nicht? Und die Geschworenen werden eingeschlossen und müssen darüber befinden, ist der jetzt schuldig oder nicht? Also das ist, und da gibt es eine Neuverfilmung, aber der alte Film mit Henry Fonda, der Klassiker, der ist der bessere von den beiden. Also wenn ihr Netflix habt, oder ich weiß nicht, ob es den da gibt, aber guckt mal, ob ihr den irgendwo findet, die 12 Geschworenen, ein Drama, wie die dann zur Wahrheitsfindung kommen müssen. Und das möchte ich heute hier in unserer Versammlung mit uns machen. Hier ist jetzt ein Gerichtssaal. Und ich ernenne euch, auch online, und die ihr das später nachhört, ich ernenne euch als Versammlungsleiter zu Geschworenen. Rück die Robe zurecht, erheb dich in deinem Stuhl, du bist jetzt ein Geschworener. Und wir werden Folgendes machen. Wir werden einige Zeugen über Jesus befragen. Und nicht irgendwelche Zeugen, sondern Augenzeugen. Weil wir haben eine Zeitmaschine. Wir können diese Menschen, die Jesus gesehen haben, seine Wunder erlebt haben, sein Leiden und Sterben miterlebt haben. Wir können sie befragen. Und diese Zeitmaschine wird Bibel genannt. Da äußern sich diese Zeugen. Denn was schon viel zu viele Menschen mit Jesus gemacht haben, ist, und ich hoffe, das passiert hier heute Morgen mit keinem von euch Geschworenen, dass sich die meisten Menschen in dieser bequem neutralen Position belassen und bleiben und sagen, ich werde keine Entscheidung darüber treffen, denn ich möchte mir lieber alle Türen und Optionen offen halten. Schon mal gehört? Neutralität. Und ihr Lieben, bei Geschworenensitzungen, bei einem Geschworenengericht, ist Neutralität nicht möglich. Nur zur Erklärung. Du bist ein Geschworener, du musst hinterher sagen, Jesus ist der und der oder Jesus ist der und der. Du kannst nicht neutral bleiben. Als Geschworener musst du ein Urteil über Jesus fällen. Ihr wisst, das ist ja ähnlich wie bei der Konklave in Rom, wenn ein neuer Papst gewählt wird. Die werden eingemauert, wann kommen die raus? Wenn der neue Papst gewählt ist, stimmt's? Da kommt der Rauch, steigt auf. Und bei Geschworenengericht ist es teilweise auch so, die werden teilweise in einen Raum eingeschlossen, die werden vielleicht mit Nahrung und alles versorgt, die dürfen sich untereinander nicht absprechen, nur wofür bist du denn und so weiter. Es muss jeder seiner eigenen Überzeugung folgen, da gibt's keine Gruppendynamik. Also du kommst erst zum Braten nachher, wenn du als Geschworener dein Urteil über Jesus Christus gefällt hast. Und wir wollen Zeugen hören. Den ersten Zeugen, den wir vernehmen, ist Simon Petrus. Petrus, sie waren täglich mit Jesus zusammen für 3,5 Jahre. Sie beobachteten ihn aus der Nähe als Augenzeuge. Sie erlebten seine Wunder mit. Petrus, wer ist Ihrer Meinung nach Jesus? Und Petrus sagt, er ist der Messias. Er ist der Retter der Menschen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Danke, Petrus. Wir hören eine zweite Zeugin, Martha, die Schwester von Maria und die Schwester von Lazarus. Martha, Sie waren persönliche Augenzeuginnen, als Jesus ihren eigenen Bruder Lazarus, der schon 4 Tage tot war und stank, von den Toten wieder auferweckt hat, Was sagen Sie denn, wer Jesus ist? Martha sagt, ich glaube, dass Jesus der Messias, der Retter ist, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommen sollte. Der dritte Zeuge, Thomas, nicht der Gläubige, der heute unter uns hier mitten unter uns ist, sondern Thomas, einer der 12 Jünger, der ja weltberühmt wurde als Skeptiker. Ja, Thomas, weil sie so sehr gezweifelt hatten, dass er von den Toten auferstanden ist. Sie haben sogar öffentlich ihre Skepsis bezeugt. Und das war sehr mutig im Kreis der Gläubigen und der Jünger. Da haben sie sich geäußert mit, ich werde nicht eher daran glauben, dass er auferstanden ist, bis ich persönlich seine Nägel male und seine verwundete Seite mit meinen eigenen Händen angetastet und berührt habe. Das haben sie geäußert. Und das Erstaunliche, Thomas, Jesus begegnete ihnen dann vor allen Jüngern einen Sonntag später und gab ihnen genau diese Möglichkeit, um die sie gebeten hatten, indem er sagte, Thomas, streck deine Hand aus, lege deine Finger in meine Seite und schau dir meine Nägel durchbohrten Hände an. Zweifle nicht länger, sondern glaube, vertraue mir. Und Thomas, was sagen Sie denn heute, wer Jesus ist? Thomas sagt, als der größte Skeptiker, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Vielleicht werden jetzt einige der Geschworenen unter uns oder online so ein bisschen unzufrieden, weil sie denken, der Leiter dieses Prozesses hier, der ruft ja viel zu einseitig Zeugen auf. Alles Freunde und gute Bekannte von diesem Jesus. Okay, ich gebe zu, das ist ein guter Punkt. Gehe darauf ein. Wir wollen mal andere Stimmen und andere Zeugen hören. Vierter Zeuge. Judas. Sie haben Jesus für einen Sack voll Geld verraten. Sie haben bewusst seine Verhaftung herbeigeführt. Auch sie waren früher 3,5 Jahre lang täglich mit ihm zusammen. Und nach ihrer Tat haben sie ihren Verrat sehr bedauert. Sie haben sogar das Geld zurückgegeben und sahen keinen anderen Ausweg für sich als Selbstmord. Aber was sagen sie über Jesus und ihren Verrat im Nachhinein? Judas, ich habe mich versündigt, denn ich habe einen unschuldigen Mann verraten. Der fünfte Zeuge, Pilatus. Pilatus, Sie sind doch ganz offensichtlich weder ein Jude noch ein Christ. Sie haben mit diesem ganzen Glaubenskram der Juden und Christen eigentlich gar nichts zu tun. Sie sind ein römischer Beamter. Aber die jüdischen Priester haben Jesus 2-mal vor ihr Gericht geschleift und sie wollten beide Male, dass sie ihn verurteilen, aber sie wollten ihn lieber freilassen. Warum wollten sie ihn freilassen? Und was sagen sie eigentlich über Jesus? Pilatus? Ja, ich habe ihn 2-mal verhört und bin dann zu dem Urteil gekommen, dieser Jesus ist unschuldig. Selbst Herodes ist meiner Meinung, deswegen hat er ihn ja auch wieder zurück zu mir geschickt. Der Angeklagte hat nichts getan, was man mit dem Tod bestrafen könnte. 6. Zeuge. Einer der Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Solche Menschen haben ja unglaubliche Antennen, nochmal für uns Geschworene, solche richtigen Gangster und Verbrecher. Die haben unglaubliche Antennen für ihresgleichen. Die spüren gleich, ob einer auch so einer ist wie sie. Ne, man sagt ja, ein Rabe hackt dem anderen kein Auge aus. Oder Krähe. Und Mitgekreuzigter, was sagen Sie über Jesus? Sie sind ja zu Recht für Ihre bösen Taten verurteilt worden und erlitten die Todesstrafe durch Kreuzigung. Wie haben Sie denn Jesus erlebt? Was sagen Sie von ihm? Nun, ich habe gesagt, auch zu dem anderen, meinem Gangsterkollegen, wir hängen ja hier zu Recht. Wir haben den Tod ja verdient, aber der da, dieser Jesus, der ist doch unschuldig. Der hat doch gar nichts Böses getan. Und dann hat Jesus Dann hat Jesus etwas zu mir gesagt, nachdem ich ihn gefragt habe: Herr, denke doch bitte an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und er hat zu mir gesagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, der ist der, für den er sich ausgibt. Der hat nichts Böses getan. Der siebte und letzte Zeuge, der Leiter des Hinrichtungskommandos, der römische Hauptmann. Herr Hauptmann, Sie stehen nicht gerade unter dem Verdacht, in irgendeiner Weise sentimental zu sein. Sie waren gewohnt, am laufenden Band fast tagtäglich Menschen zu bestrafen und auch hinzurichten. Grausam durch Kreuzigung hinzurichten. Sie selbst haben mit ihrem Kommando Jesus die Nägel durch die Hände und Füße getrieben. Und sie haben dann beobachtet, wie dieser Angeklagte Jesus gestorben ist. Was sagen Sie als Hauptvollstrecker der Strafe über diesen Jesus? Und der Hauptmann sagt: Dieser Mann war unschuldig. Er war wirklich Gottes Sohn gewesen. Liebe Geschworenen, wir haben jetzt eine Menge Zeugen befragt. Augenzeugen, die das persönlich miterlebt haben. Es wird nun Zeit, dass Sie als Geschworene Ihre Entscheidung treffen. Sie können sich ein bisschen in sich gehen jetzt. Wie sieht Ihr Urteil aus? Wir sehen, dass die Ereignisse um Karfreitag und Ostern so einschneidend sind, dass sie jeden Menschen persönlich herausfordern, und jeder Mensch muss eine persönliche Entscheidung fällen. Niemand kann neutral bleiben. Und Sie als Geschworene sowieso nicht. Sie müssen eine Entscheidung über Jesus fällen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens und zweitens. Und die zweite unterteilt sich in A und B. Die erste Möglichkeit: Sie entscheiden sich dafür zu sagen, Jesus ist der, der er behauptet zu sein. Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Menschheit. Das ist die Möglichkeit, die Sie haben als Geschworene. Die zweite Möglichkeit ist, dass Jesus nicht der ist, für den er sich ausgab. Und da gibt es die Möglichkeiten A: Wenn er nicht wusste, dass er die Menschen getäuscht hat, dann war er ein religiöser Wahnsinniger, ein Irrer. Wenn man sich seine Sachen so anguckt, was er gelehrt und gesagt und gemacht hat, dann hat man aber nicht den Eindruck, dass er ein Irrer war, stimmt's? Oder 2b, wenn er gewusst hat, dass er die Menschen bewusst täuscht und Dinge behauptet hat, die überhaupt nicht stimmen, dann ist er kein guter Lehrer, wie dann viele so: Ach, ist einer der größten Propheten, ein großer Lehrer. Dann ist er der größte religiöse Verbrecher und Betrüger aller Zeiten. Also wir haben diese Möglichkeiten. Jesus ist der, der er behauptet zu sein, der Sohn Gottes. Jesus ist ein total Irrer, religiös durchgedrehter. Oder noch schlimmer: Jesus ist der böseste Mensch, der hier auf der Erde war und verführt Milliarden von Menschen. Liebe Geschworene, Sie müssen die Entscheidung fällen. Ist Jesus der böseste Mensch, der hier auf dieser Erde gelebt hat? Der schlimmste Verführer? Ist er ein Wahnsinniger? Oder ist Jesus Gottes Sohn? Sie müssen jetzt Ihr Urteil fällen. Sie müssen sich entscheiden. Aber bevor Sie Ihr Urteil fällen, möchte ich Sie gerechterweise als Geschworene auf etwas unglaublich Wichtiges hinweisen. Heute sitzen wir hier als Geschworene mit der Entscheidungsfreiheit, unser Urteil zu fällen über Jesus. Doch es ist vorher prophezeit in der Bibel, in diesem Buch, von dem schon 82% der Prophetien, die es überhaupt gibt, über Nationen, über Völker, über Städte, über Einzelpersonen, 82% dieser vorhergesagten Prophezeiungen sind schon in Erfüllung gegangen. Und der Rest noch nicht, weil die Welt ist ja noch nicht zum Ende gekommen. Da kommen doch die letzten Prophetien, die Endzeit, und das kommt ja noch. Das liegt ja noch vor uns. Ich muss hier also darauf hinweisen, dass die letzten Prophezeiungen davon handeln, dass Jesus Christus wiederkommen wird und Gericht halten wird über alle Menschen und auch über uns, das heißt über jeden persönlich. Also wenn wir heute ein Urteil über Jesus fällen, muss ich Sie darauf hinweisen, dieser Jesus wird auch ein Urteil einmal über uns fällen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich habe ja eben mit 2a, das war b, das waren eigentlich drei dann. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten für uns. Dann wird Gott entweder unser Richter sein und jeden Menschen fragen, was hast du mit meinem geliebten Sohn Jesus gemacht? Ich habe dich so sehr geliebt, ich habe ihn dir auf die Erde geschickt, um für deine Sünden am Kreuz zu bezahlen. Wie lautet deine Antwort darauf? Die Antwort könnte sein, nun, ich habe mich vor der Entscheidung gedrückt. Bin einfach mein Leben lang vor der Entscheidung weggelaufen. Ich habe mich darum gar nicht gekümmert. Ich habe es versucht zu ignorieren. Ich habe ja mein eigenes Leben führen wollen. Oder ich habe mir versucht, den Himmel selbst zu erarbeiten. Was wir heute Morgen hier begreifen müssen, ist folgende Wahrheit. Auf jeden Fall wird jeder Mensch einmal vor Jesus stehen. Und wir werden alle unsere Knie vor ihm beugen, auch alle Geschworenen. Und dann ist Jesus, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Jesus dann unser Retter, wow, wie gut, er ist unser Retter. Oder er ist unser Richter und er fällt sein Urteil über uns, über unsere Worte und über unsere Taten und über unsere Unterlassung, wo wir Gutes hätten tun können und es bewusst nicht getan haben. Retter oder Richter? Liebe Geschworenen, wir wollen jetzt eine Bedenkzeit haben und die Augen schließen. Lass uns das tun. Ich bete da mit uns. Wir danken dir, Jesus, dass du dich diesen Verhören, diesem Leid, diesem Tod und diesen Verspottungen ausgesetzt hast. Und dass du das auch jetzt erträgst, dass Milliarden Menschen, die sich gedanklich und im Herzen mit dir beschäftigen, dass du es immer noch aushältst, dass Menschen dich verurteilen, dass Menschen ihr Urteil über dich fällen. Und wenn es auch grundverkehrt ist, dass du es aushältst. Aber unsere persönliche Entscheidung, unser Urteil wird unser Leben in Ewigkeit festlegen. Und zwar, wo wir die Ewigkeit zubringen werden, entweder im Himmel oder in der Hölle. In deiner Herrlichkeit oder für immer von dir in der Gottesferne getrennt. Und vielleicht denkt jetzt jemand hier unter uns oder online oder der es später nachhört, darüber rede ich aber nicht gerne, über Hölle. Und darauf antworte ich nur, ich auch nicht. Niemand redet gerne darüber. Außer vielleicht ein paar religiöse Wahnsinnige. Darüber redet niemand gerne. Aber wir müssen eins feststellen. Gott redet darüber. Jesus redet darüber. Seine Apostel reden darüber. Seine Propheten reden darüber. Die ganze Bibel redet darüber. Weil es von enormer Bedeutung ist. Deine Beurteilung über Jesus legt fest, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und jetzt ist es an der Zeit, endlich mit dem Weglaufen, mit dem Drücken vor der Entscheidung aufzuhören, eine Entscheidung zu treffen. Es ist dein ganz persönliches Urteil über Jesus. Du kannst dich mit niemandem absprechen. Es ist deine persönliche Meinung, es ist dein Urteil, deine Entscheidung. Wer ist Jesus Christus? Und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann sind vier Dinge von enormer Wichtigkeit. Du kannst das jetzt leise tun für dich, wenn du immer weggelaufen bist, weil du begriffen hast, hey, Jesus ist wirklich der, der behauptet zu sein. Er ist der Retter der Menschheit. Wenn ich an ihn glaube, dann werde ich nicht verloren gehen, sondern habe das ewige Leben. und bin für immer gerettet. Und das kannst du in deinem Herzen glauben. Das musst du gar nicht laut aussprechen. Das kannst du in deinem Herzen glauben, an seine Auferstehung glauben, denn darum geht es an Ostern. Du kannst in deinem Herzen still Jesus um Vergebung aller deiner Sünden bitten, denn dafür ist er auf die Erde gekommen, um diesen Job für deine Sünden, um das zu erledigen und dich reinzuwaschen. Die dritte Empfehlung, nimm diesen Jesus in dein Leben auf. Er soll nicht nur der Retter der Welt sein, sondern dein persönlicher Retter. Er soll nicht nur der Herr der ganzen Welt sein, sondern er soll dein Herr sein. Und der vierte und letzte Tipp. Fang an, diesem Jesus ein Leben lang nachzufolgen und entdecke Gottes wunderbaren Plan für dein Leben. Und hier und jetzt kannst du das leise beten, aber irgendwann wird der Tag kommen, da musst du auch äußerlich mal aufstehen, da musst du mal Flagge zeigen für Jesus. Und für den einen oder anderen kann das auch bedeuten, sich öffentlich taufen, glaubenstaufen zu lassen. Zu sagen, ich will nicht mehr ein geheimer Jünger von Jesus sein, wie es ja auch berichtet wird, dass die gab, sondern ich will jetzt ein öffentlicher Jünger sein. Aber du kannst das jetzt hier und still machen. Triff jetzt deine Entscheidung, jetzt in diesem Augenblick. Wer ist Jesus für dich? Sprich es aus, sag es. Jesus, ich glaube, du bist der und der für mich. Sag es ihm. Wenn dein Herz voll davon ist, dann sagt die Bibel, dass das Herz voll ist, es geht irgendwann der Mund auch über, dann kannst du es laut bekennen. Und für manchen kann es eine Hilfe sein, wenn wir so ein Bekenntnis an Jesus auch singen. Und meine Frau hat ein singendes Glaubensbekenntnis mitgebracht. Wenn du das möchtest, wenn es für dich dran ist, als ein Zeichen, für wen du Jesus hältst, dann kannst du aufstehen und das laut mitsprechen, mitbeten, mitsingen und sagen, ich glaube, Jesus, du bist der und der. Triff deine Entscheidung.